Alte Stadtruinen erzählen Geschichten von Glanz und Untergang, doch hinter der Geschichte von Ninive steht mehr als nur menschliche Machtspiele. Im Buch Nahum begegnen wir einer Weltmacht, die scheinbar unantastbar ist und doch unter Jehovas Hand fällt. Das stellt unbequeme Fragen: Wie passt Gottes Gericht zu seiner Güte? Wo bleibt das Volk Gottes, wenn große Reiche kommen und gehen? Und welche Rolle spielt das alles im großen Plan, Christus zu offenbaren? Jehova, Richter aller Völker und Zuflucht für die Seinen. Nahum hebt gleich zu Beginn an, Jehova als den Gott zu zeigen, der über alle Grenzen Israels hinaus her ist, Ausspruch über Ninive. Das Buch der Schauung des Nahum aus Elkosch. Ninive war keine Stadt Israels, sondern das stolze Zentrum eines grausamen Weltreiches. Dass Jehova ein Wort gegen diese Stadt erhebt, macht deutlich, er ist nicht der Schutzgeist eines Stammes, der sich nur um die eigene religiöse Zone kümmert, sondern der heilige Herr der Geschichte. Sein Gericht richtet sich gegen ein Reich, das sich durch Gewalt, Blut und Überheblichkeit groß gemacht hat. Assyrien ist nicht einfach politisch gefährlich, es ist geistlich gottfeindlich geworden, und darum steht es unter dem Urteil dessen, der alle Völker geschaffen hat. Jona zeigt, dass Gott in seiner Errettung der Gott aller Völker der Erde ist, nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden. Nahum zeigt, dass Gott auch in seinem Gericht der Gott aller Völker ist. So ist Gott der Gott aller Völker sowohl im Gericht als auch in der Errettung. Gerade darin, dass Jehova richtet, zeigt sich seine Heiligkeit. Er kann das Böse nicht laufen lassen, als wäre es nur eine schiefe Entwicklung, die sich von selbst einrenkt. Wo Menschenleben verachtet, Wahrheit verdreht und Recht mit Füßen getreten wird, steht Gottes Wesen selbst auf. Sein Zorn ist keine Laune, sondern die Konsequenz seiner Treue zu dem, was gut ist. Darum gehört Gericht unauflöslich zu seiner Güte, wer will einen Gott, der Unrecht für immer hinnimmt? Wenn Nahum das kommende Verderben Ninives zeichnet, wird sichtbar, wie ernst Gott die Sehnsucht der Unterdrückten nimmt. Wer diesen Zorn über die Sünde nicht wegdiskutiert, beginnt zu ahnen, wie tief seine Liebe ist, eine Liebe, die sich nicht damit abfindet, dass das Böse das letzte Wort behält. Inmitten dieser ernsten Töne steht wie ein heller Satz in Nahums Verkündigung der Zuspruch, dass Jehova eine Zuflucht ist für die, die sich ihm anvertrauen. Der Richter der Nationen ist zugleich der Schutz für die, die sich ihm ergeben. Bei ihm fallen Gericht und Bewahrung nicht auseinander. Dieselbe Heiligkeit, die das Böse nicht zudecken kann, ist es, die die Seinen umschließt. So entsteht ein erstaunlicher Trost: Wer sich an Jehova klammert, steht nicht unter einem unberechenbaren Himmel, sondern unter der Hand dessen, der klar unterscheidet, was vernichtet werden muss und was er retten will. In einer Welt, in der Machtverhältnisse schwanken und Bedrohungen sich schnell verändern, darf Gottes Volk ruhen: Der, der die Völker richtet, ist ihr Fels, ihre Burg, ihre sichere Zuflucht. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Schauung des Nahum aus Elkosch. Wo Gottes Gericht über das Böse ernst genommen wird, wird sein Schutz umso tiefer erlebt. Wer sich nicht an die scheinbare Stabilität der Reiche dieser Welt hängt, sondern in Jehova die Zuflucht sucht, entdeckt, die Hand, die richtet, ist dieselbe, die trägt. In Zeiten der Verunsicherung lädt Nahum dazu ein, nicht vor dem heiligen Gott zu fliehen, sondern gerade zu ihm, weil seine Heiligkeit zugleich der Raum unserer Bewahrung ist. Gericht über Ninive, Trost und Befreiung für Gottes Volk. Für Juda war Assyrien nicht nur eine ferne Macht, sondern eine Wunde. Dieses Reich hatte Städte verwüstet, Menschen verschleppt, das Nordreich Israel zerschlagen und Juda gedemütigt. In dieser Lage klingt das Gerichtswort über Ninive anders, als es moderne Leser manchmal hören. Es ist nicht bloß eine dunkle Drohrede, sondern eine Antwort Gottes auf jahrzehntelange Unterdrückung. Wenn Jehova ankündigt, Ninive durch eine überströmende Flut zu Fall zu bringen, dann bedeutet das, das Joch, das auf meinem Volk liegt, hat ein Ende. Die Bilder, die Nahum verwendet, rot gefärbte Schilde, stürmende Streitwagen, geöffnete Tore, ein verzagter Palast, malen das Zerbrechen einer Macht, die sich unbesiegbar wähnte. Hinter dieser Sprache steht eine Zusage: Kein Apparat, keine Gewalt, kein Herrschaftssystem ist stärker als Gottes Entschluss, sein Volk nicht preiszugeben. Zuerst verkündet der Richter sein Urteil über die Zerstörung Ninives durch die Meder und Babylonier im Jahr 612 vor Christus. In Vers 8 heißt es, dass Gott, wenn die Zeit gekommen ist, eine überströmende Flut gebrauchen wird, um ihrem Ort ein völliges Ende zu bereiten. Bemerkenswert ist, wie konkret die Schrift das Ende assyrischer Macht fasst, und es geschah, als er sich im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Asarhadon wurde an seiner Stelle König. Während der König im Tempel seines Götzen niederfällt, holt ihn das Gericht ein. Die Szene zeigt im Kleinen, was Nahum im Großen ausspricht, die religiöse und militärische Selbstsicherheit Assyriens zerbricht unter der Hand des lebendigen Gottes. Für Juda bedeutet das mehr als politische Entspannung. Es ist ein Zeichen, ihre Tränen sind nicht vergessen, ihre Geschichte ist Gott nicht entglitten. Er setzt Grenzen der Not, er bestimmt, wie lange ein Unterdrücker herrscht. Darum ist das Gericht über Ninive eine tröstliche Botschaft. Es rehabilitiert nicht einfach nationalen Stolz, sondern bestätigt Gottes Bundestreue. Diejenigen, die in den Jahren der Bedrängnis vielleicht leise gefragt haben, ob Jehova ihre Klage überhaupt hört, bekommen eine historische Antwort. Der Trost liegt nicht darin, dass ein Feind stürzt, sondern darin, dass Gott sich als der zeigt, der das Leid seines Volkes ernst nimmt und ihm ein Ende bereitet. So wird die Zerstörung Ninives zu einem Zeichen der Befreiung, die Geschichte gehört nicht den Mächten, die gerade dominieren, sondern dem Gott, der sich an sein Volk gebunden hat. Und es geschah, als er sich im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Asarhadon wurde an seiner Stelle König. Wenn Nahum den Fall einer Großmacht als Trostwort für Gottes Volk zeichnet, öffnet sich auch für heutige Leser eine Perspektive: Unterdrückung, Unrecht und scheinbar unantastbare Strukturen haben nicht das letzte Wort. Der Gott, der Ninive ein Ende gesetzt hat, übersieht auch heute weder verborgenes Leid noch stille Treue. Seine Wege mögen sich langsamer entfalten, als wir es wünschen, aber sie sind zuverlässig. In dieser Gewissheit kann Gottes Volk die Gegenwart mit ihren Widersprüchen tragen, im Vertrauen darauf, dass der Herr der Geschichte eines Tages sichtbar Recht schafft. Bewahrung Israels, Gottes Weg zur Offenbarung Christi. Nahum steht nicht isoliert im Gefüge der Schrift. Sein Blick auf Ninive und Assyrien wird tief, wenn man die lange Linie sieht, die bereits in 1. Mose angedeutet wird, und Kusch zeugte Nimrod, dieser fing an, ein Kraftvoller auf der Erde zu sein. Er war ein gewaltiger Jäger vor Jehova, darum sagt man, ein gewaltiger Jäger vor Jehova wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Von diesem Land zog er aus nach Assyrien und baute Ninive und Rehoboth-er und Kelach. Nimrod steht hier für eine Linie menschlicher Macht, die sich vor Jehova Großmacht und eigene Reiche errichtet. Babel und Ninive sind Geschwisterstädte in einer Geschichte der Gottlosigkeit. Wenn Nahum über Ninive Gericht ankündigt, dann richtet sich Jehova nicht gegen irgendeine x-beliebige Stadt, sondern gegen einen geschichtlichen Strang, der sich dem lebendigen Gott entgegenstellt. Die Hauptaussage des Buches Nahum ist, dass Gott, während er Israel züchtigte und die Nationen strafte, stets alles Notwendige tat, um Israel zu bewahren, damit Christus offenbar gemacht würde. Zugleich verfolgt Gott mitten durch dieses Geflecht der Reiche hindurch ein anderes Ziel, die Bewahrung seines Volkes, damit Christus offenbar werde. Nahum lässt das in einem schlichten Satz aufleuchten, denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs ebenso wie die Hoheit Israels wieder her, denn Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Weinranken zerstört. Die Wiederherstellung der Hoheit Jakobs ist mehr als eine nationale Stabilisierung. Sie gehört zu dem langen Weg, auf dem Gott Israel erhält, obwohl es gezüchtigt und unter Völker zerstreut wird. Durch Siege und Niederlagen, Exil und Heimkehr hindurch schützt er den Faden, an dem die Verheißung des Messias hängt. Darum ist Gottes Gericht über Ninive kein Selbstzweck. Indem er Assyrien begrenzt und stürzt, verhindert er, dass die Träger seiner Verheißung ausgelöscht werden. Später wird auch Babylon, das zweite große Heuschreckenreich, fallen müssen, damit die Linie nicht abreißt. Über allem steht das Ziel, in der Fülle der Zeit Jesus Christus hervorzubringen, den Sohn aus Israel und doch den Retter aller Völker. Nahum nennt den Namen Christi nicht, und dennoch weist die Bewahrung Jakobs über die eigene Zeit hinaus. Der Fall Ninives ist ein Mosaikstein in der großen Geschichte, in der Gott die Bühne der Weltgeschichte so ordnet, dass sein Sohn erscheinen kann. Wer das sieht, beginnt die Ereignisse bei Nahum nicht nur als politische Episode zu lesen, sondern als Teil der Heilsgeschichte. Gottes Gericht ist dann nicht einfach Vernichtung, sondern Reinigung des Weges, den er für sein Volk und für die Offenbarung seines Sohnes bahnt. Das gibt der eigenen Lebensgeschichte eine neue Deutung, auch Wege durch Bedrängnis und durch das Gericht an falschen Sicherheiten hindurch können sich als Stationen erweisen, an denen Gott Platz schafft, damit Christus im Leben seiner Kinder deutlicher sichtbar wird. In der Bewahrung Israels und im Sturz Ninives spiegelt sich, was er auch heute tut, er schützt, was seinem Ziel dient, und räumt hinweg, was den Aufgang Christi inmitten seines Volkes verdunkelt. Und Kusch zeugte Nimrod, dieser fing an, ein Kraftvoller auf der Erde zu sein. Er war ein gewaltiger Jäger vor Jehova, darum sagt man, ein gewaltiger Jäger vor Jehova wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land China. Von diesem Land zog er aus nach Assyrien und baute Ninive und Rehoboth-er und Kelach. Denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs ebenso wie die Hoheit Israels wieder her, denn Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Weinranken zerstört. Die Verbindung zwischen Naum, den frühen Kapiteln von 1. Mose und der Offenbarung Christi macht deutlich, Gottes Handeln ist nie zufällig. Was in der Geschichte wie das Hin- und Her rivalisierender Reiche wirkt, ist für ihn der Raum, in dem er seinen Sohn vorbereitet und verherrlicht. Wer sein eigenes Leben in dieser Perspektive betrachtet, darf hoffen, dass auch schwer verständliche Fügungen und harte Schnitte nicht gegen, sondern für Gottes Ziel wirken, damit Christus hervorgebracht und erkennbar wird. Herr Jehova, du heiliger Richter und treue Zuflucht, wir staunen darüber, wie du mitten durch das Chaos der Geschichte dein Volk bewahrst und deinen Weg zum Kommen Christi bahnst. Wo uns Gewalt, Ungerechtigkeit und Übermacht bedrücken, richte unseren Blick auf dich, der das Böse nicht übersieht und doch deine Kinder nicht fallen lässt. Stärke unser Vertrauen, dass kein Reich, keine Macht und keine Finsternis deinen guten Plan durchkreuzen kann. Lass uns in deiner Güte geborgen sein, während du als gerechter Richter handelst, und erfülle unsere Herzen mit der Hoffnung, dass in Christus dein letzter Sieg bereits feststeht. Amen.